Ja, Christian May hat ja schon erzählt, worum es geht. Deswegen ist es jetzt kein großes Geheimnis mehr von dem, was jetzt hier erscheint, hier vorne. Erstes Bild, genau. Vielleicht ist der eine oder andere schon mal da gewesen. Das sind die Ruinen vom Teich Bethesda in Jerusalem. Schon jemand da gewesen? Ja, gesehen, prima. Wir gucken uns mal ein Modell an von diesem Teich Bethesda. Das waren so zwei Säulenhallen in Jerusalem. Und von denen gingen jetzt, da waren so Teiche eben drin, so Wasserbecken eben drin. Von denen ging die Rede, dass immer wenn das Wasser aufwallte, warum es aufwallte, da streiten sich die Gelehrten, vielleicht durch vulkanische Gase und dergleichen mehr. Die anderen sagten, das ist ein Engel, der das Wasser berührte. Und immer wenn dieser Engel eben dieses Wasser berührt, dann wird derjenige gesund, der als erstes in das Wasser hineinsteigt. Das waren diese Teiche Bethesda. Und was passiert, wenn solch ein Gerücht geht? Halt, es ist heute wie bei mancher gut gehenden Arztpraxis, ne? Also wenn man weiß, das ist ein guter Arzt, dann ist das Wartezimmer knackevoll, ne? Dann ist überhaupt kein Platz mehr da zu finden. Und so war es im Warteraum von Teich Bethesda auch, knackevolles Wartezimmer. Und alle warteten darauf, dass eben das Wasser sich bewegte und dann aufwallte. Und ja, von diesem Teich gibt es eben eine ganz berühmte Geschichte in der Bibel, die von dem Kranken im Teich Bethesda. Und Christian May hat ja vorhin schon angedeutet, dieser Mann zeichnet sich durch so ein paar Dinge aus, das wissen Bibelleser auch. Als Jesus ihn fragte, willst du gesund werden? Da antwortete er nicht, ja klar, nichts besser als das, sondern er antwortet, ich habe keinen Menschen, der mich hineinbringt in das Wasser. Und das zeigt sehr viel über diesen Menschen. Und wir wollen uns diesen Menschen heute im Gottesdienst ein bisschen dann anschauen. Jetzt lesen wir erstmal die ersten 5 Verse. Da vorne dann hoffentlich auch zu sehen, genau, aus diesem Text, der Heilung eines Kranken am Teich Bethesda. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Und dann kommt diese Geschichte mit dem Engel, das ist erst später in der Bibel überliefert, deswegen ist das hier kleingedruckt. Es war aber dort auch ein Mensch, der lag 38 Jahre lang krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn sich das Wasser bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging. Es war aber an dem Tag Sabbat. Ja, die Antwort, die wir hier gehört haben von diesem Mann, ich habe keinen Menschen, die offenbart halt sehr viel über diesen Mann. 38 Jahre lang krank gelegen. Das können sich manche von uns überhaupt nicht vorstellen, weil sie noch gar keine 38 sind. Ne? Und andere, die schon älter sind, bei denen ist das mit den Gebrechen erst viel später gekommen mit der Krankheit. 38 Jahre lang chronisch krank. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nur kriechend möglich auf dem Weg zu diesem Teich, der alle seine Hoffnung gewesen ist. 38 Jahre lang machen einen misstrauisch, machen einen distanziert gegenüber anderen Menschen. Lassen einen so langsam peu à peu aus der Gesellschaft rausrutschen. Das ist auch heute noch so, ne? Kranke, die so lange chronisch krank sind, die haben auch oft soziale Probleme, Kontaktprobleme, einfach weil da kein Mensch mehr ewig nachfragt, wie geht's dir denn, was machst du denn, wie kann ich dir denn helfen? Und die sie pflegen, der Gabi nickt schon so hier, die haben auch oft das Problem, dass sie dann schon wieder keinen Menschen mehr haben, weil sie sich ständig um sie kümmern müssen. Das Leben wird durch Krankheit stark verändert und durch solch eine chronische Krankheit erst recht. Er hat Menschen erlebt, die ihn enttäuscht haben. Er ist entwurzelt, er fühlt sich ihnen nicht mehr zugehörig. Er ist misstrauisch geworden gegenüber dem Leben. Und er kann sich kaum noch mal vorstellen, dass es da Menschen gibt, die vielleicht einfach nur mal nett zu ihm sind. Das ist eigentlich so außerhalb seines Erfahrungshorizontes. Menschen, die ihn nicht wahrnehmen als den Krüppel vom Teich Bethesda, die ihn nicht wahrnehmen als den Kranken, der irgendwie so schwierig ist, sondern die einfach nur nett sind zu ihm. Das kann er sich irgendwie gar nicht vorstellen. Menschen, die ihm einfach vielleicht mal was Gutes tun wollen. Komisch, das kennt er nicht mehr. Und dann passiert ihm dieses hier, ne? Also Jesus kommt sozusagen auf Visite vorbei am Teich Bethesda und erkundigt sich nach den Kranken. So lesen wir es ja hier. Ne? Und erfährt von diesem Kranken. Also irgendwie muss es da ja doch so diese Gemeinschaft der Kranken gegeben haben, der Leute, die dazugehörig gewesen sind, wie in der Diakonie vielleicht. Ne? Man kennt da einen und man kennt da den. Und dann Jesus fragt, ja, wie geht es den Leuten denn hier? Oh, der da hinten, wow, schwieriger Fall. Ja, der ist schon 38 Jahre lang krank. Für den besteht eigentlich keine Hoffnung mehr, der schafft das gar nicht. Und dann, ja, dann kommt Jesus zu ihm und fragt ihn, willst du gesund werden? Und er macht ihn gesund. Und das lesen wir jetzt mal weiter. Die Verse 10 bis 13 lese ich mal weiter. Wie es dann weitergegangen ist, nachdem Jesus ihn gesund gemacht hat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war, es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu ihm, nimm dein Bett, geh hin und ja, geh nach Haus. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war wieder entwichen, da so viel Volk an diesem Ort war. Eine ganz merkwürdige Situation. Da ist also einer gesund geworden und ja, alle müssten eigentlich Halleluja rufen und tanzen vor Freude und dergleichen mehr. Und was passiert? Dieser Knabe wird gleich angesprochen. Man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Für ihn muss es ja gewesen sein wie Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Ne? Also so beschenkt zu sein, nimm dein Bett, geh hin, 38 Jahre lang krank und jetzt hat er die Matte unterm Arm und geht nach Hause. Ja, super, ne? Aber man kann sich gleichzeitig, und ich bin ja Krankenpfleger gewesen, ich weiß das, wie das ist bei solchen Leuten, man muss auch erstmal das Leben wieder zurückgewinnen. Ganz langsam. Man hat Gleichgewichtsstörungen im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn du 38 Jahre lang krank warst, dann ist dir schwindelig vom Leben. Und wenn du das Leben dann zurückgewinnen sollst, dann wird dir schwindelig. Nicht nur körperlich bekam dieser Geheilte Gleichgewichtsstörung, wir lesen hier gleich, er kriegt auch seelisch Gleichgewichtsstörung. Kaum war er auf den Beinen, kaum begann er das Leben sozusagen zurückzugewinnen, eigentlich hätte er, wie gesagt, ein Tänzchen aufführen müssen, schon muss er sich bewähren. Da kommen diese schriftgelehrten Knaben, diese Leute zu ihm und sagen, wer ist das gewesen? Wer hat's gemacht? Es waren in diesem Falle nicht die Schweizer und er wusste es auch nicht, wer es gewesen war. Wer ist dafür verantwortlich? Weißt du nicht, dass heute Sabbat ist? Und an einem Sabbat tut man sowas nicht. Und wenn es noch so gut ist, das macht man einfach nicht. Das gehört sich nicht. Vielleicht hat ihm irgend so ein neunmal kluger Schriftgelehrter alle 39 Sabbatvorschriften vorgebetet. Erstens, zweitens, drittens. Was man alles so am Sabbat nicht tun darf, am Sonntag der Juden. Und ich kann mir gut vorstellen, und ihr könnt das auch, oder? Wie verdattert der war. Eigentlich so mit Halleluja-Beinen unterwegs. Ich bin gesund geworden. Wer ist es gewesen? Weißt du nicht. Da darf man nun sein Bett tragen und ja, nach Hause gehen. Und dann wird man zur Verantwortung gezogen. Darf man am Sabbat sein Bett tragen und Wunder tun? Tja. Ich kann mir vorstellen, wie verdattert er war. Kaum auf den Beinen, dann das. Er schaut sich um, kein Jesus zu sehen. Da war es einfach irgendwie zu voll. Er muss selbst die Antwort geben, stellen wir fest, hier in diesem Text. Er muss selbst Verantwortung tragen. Und das war ganz schön schwer für ihn. 38 Jahre Krankheit hatten ihn gelehrt, dass man keinem Menschen trauen konnte. Den Schriftgelehrten nicht und den anderen vielleicht auch nicht. Und nun stand er da und war unter der Anklage der Frommen. Na prima, kann man sich denken. Was Besseres kann dem ja nicht widerfahren. Und seine Antwort macht wieder auch etwas deutlich über seinen seelischen Zustand. Hey Freunde, sagt er denen, was wollt ihr eigentlich von mir? ich kann doch nichts dafür, dass ich jetzt gesund geworden bin. Ich bin nicht schuld daran, dass ich jetzt gesund bin. Darauf wurde ich nicht vorbereitet von dem, der mich gesund gemacht hat. Das ist auch eine sehr merkwürdige Antwort, oder? Also er geht gleich in diese Abwehrstellung und sagt, ups, ich kann nichts dafür. Ne? Hilflos versucht er, die Verantwortung wieder loszuwerden. Und eine gute Portion Angst wird auch dabei gewesen sein in dieser Situation. Sicher hat ihm irgendwie die Schriftgelehrten nicht nur die 39 Sabbatvorschriften vorgelesen, sondern ihm auch gesagt, was darauf steht, wenn man den Sabbat, den heiligen Tag, schändet. Und das wollte er nun auch nicht tragen. Das wollte er auch nicht auf sich sitzen lassen. Der mich gesund gemacht hat, sagt er, der ist schuld. Völlig bekloppte Antwort, oder? Wie kann man in so einem Fall von Schuld sprechen? Der mich gesund gemacht hat, der ist schuld daran, dass ich gesund bin. Also ich weiß nicht, wie alle, die hier in der Krankenpflege oder sonst wo unterwegs sind, ne, wenn man euch sagen würde, du bist schuld daran, dass du gesund geworden bist, dann würdest du da sagen, also Freund, ne, irgendwie hast du was nicht verstanden. Ja. Wie kann man da von Schuld sprechen? Da merkt man, wie angespannt diese Situation ist. Er wird von diesen Männern mit einer Sache konfrontiert, für die er überhaupt nichts kann. Und er wird gesagt, du bist verantwortlich dafür, jetzt steh Rede und Antwort. Der mich gesund gemacht hat, ist schuld. Aber Jesus war nicht zu greifen. Pech für alle, ne? Pech für die Schriftgelehrten, Pech für den Geheilten. So weit, so gut. Und ich denke, wir können uns gut reinversetzen in die Situation, oder? Ich kann das jedenfalls. In diese Situation von diesen Menschen, der von jetzt auf gleich gesund wird, der von jetzt auf gleich ein neues Leben bekommt, der von jetzt auf gleich Verantwortung übernehmen soll. Hey, das ist ganz schön viel. Da muss man ja überfordert sein. Aber ja, bei allem Misstrauen, es geht ja noch weiter in dieser Geschichte. Und das lesen wir jetzt ab Vers 14 dann da. Da war er nochmal, unser Kranker, ab Vers 14 bis zum Schluss. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht hat. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und mache sich selbst Gott gleich. Eine ganz merkwürdige Szene. Wir kennen zumeist aus den Kindertagen nur diesen ersten Teil, ne? Wo er gesund gemacht wird und wo er dann sagt, okay, ich weiß es nicht. Aber es kommt, geht ja noch weiter. Das behandelt man im Kindergottesdienst, glaube ich, nicht so. Diesen zweiten Teil. Weiß nicht, Annegret, macht ihr das? Du machst das. Genau. Da kommen wir jetzt drauf. Sündige ihn fort nicht mehr, sagt sie. Ne? Also dieser zweite Teil, da geht es darum, ja, Verantwortung wirklich für sein Leben auch zu übernehmen. Jesus kümmert sich noch einmal um diesen Menschen. Er trifft ihn zufällig oder gewollt im Tempel. Der wird wahrscheinlich da sein Dankgebet gesprochen haben und es kommt zu diesem ganz kurzen Gespräch. Und da geht es um Verantwortung. Er soll nämlich Verantwortung für sein Leben übernehmen. Sicher meint Jesus hier mit dem Ärgeren nicht irgendeine schlimmere Krankheit, mit der er dann droht. Also wenn du nicht brav wirst, dann wirst du noch kränker, als du vorher gewesen bist. Das ist hier sicherlich nicht gemeint und die Ausleger sind sich da auch ziemlich einig. Es geht hier um die Frage nach ewigem Leben und ewiger Verdammnis. Ne? Geh hin, sündige nicht mehr hinfort, nicht mehr, sondern lebe Gott wohlgefällig, übernimm Verantwortung für dein Leben, damit du am Ende deiner Tage bei Gott ankommst, wenn man das mal so flach sagen will. Damit du eines Tages in ewiger Gemeinschaft mit Gott lebst. Wenn du das anders machst, dann wird das nicht klappen mit dieser ewigen Gemeinschaft mit Gott. Dann wirst du Ärgeres erfahren, nämlich ewige Trennung von Gott. Das sind in ganz Kürze gesagt diese zwei Wege, die Jesus ja immer wieder aufgezeigt hat. Entweder du lebst mit Gott und lebst mit mir, du lebst aus der Vergebung heraus, dann bist du auf dem Weg in den Himmel, oder du lebst eben nicht, dann bist du auf dem anderen Weg Und dieser Weg führt immer weiter weg von Gott und nach deinem Leben führt er ewig weg von Gott. In die ewige Verdammnis. Das ist hier mit dem Ärgeren gemeint. Mit meinen Worten sagt Jesus zu dem Geheilten, du bist jetzt gesund geworden. Lerne Verantwortung für dein Leben zu tragen, führe dein Leben vor Gott, sündige nicht, damit du nicht verloren gehst. Wenn Jesus also heilt, wenn Jesus in das Leben eines Menschen tritt, wenn er körperlich, seelisch oder vom Sündenlast befreit, dann nimmt er denjenigen, denen das widerfährt, nicht die Verantwortung für ihr Leben ab. Und darum soll es mir heute Morgen in besonderer Weise gehen. Jesus nimmt uns nicht die Verantwortung für unser Leben ab. Jesus macht uns mit dem Heil, mit der Bekehrung, mit dem Gesundwerden, mit dem inneren und äußeren Heilwerden, nicht einfach macht er uns zu frommen Marionetten, wo dann jetzt praktisch nicht mehr der Teufel sozusagen an den Strippen zieht, sondern der liebe Gott zieht jetzt an den Strippen. Da hätten wir nur den Marionettenspieler gewechselt. So ist das aber nicht zu verstehen. Es geht, wenn man mit Jesus lebt, nicht um den Wechsel des Marionettenspielers, sondern es geht darum, das Leben in der Fülle, wie Gott es gemeint hat, zu gewinnen und dann dafür auch Verantwortung zu übernehmen. Er mutet es uns zu, Verantwortung für unser Leben zu tragen und in dieser Verantwortung zu wachsen und zu reifen Menschen zu werden. So auch diesen Geheilten. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht Ärgeres widerfahre. Indem Jesus das sagt, nimmt er damit gleichzeitig in Kauf, dass dieser Mensch ihn natürlich auch enttäuschen kann. Bei Marionettenspieler geht das ja anders, ne? Bei Marionettenspieler ist das ja so, dass ich beherrsche diese Marionette. Und die macht, was ich will. Wenn Gott Marionettenspieler wäre, dann würde er nur zuppen und ziehen und an mir. Und ich müsste machen, was er sagt. Aber bei Gott ist das anders. Er hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Er möchte, dass wir in Verantwortung vor ihm leben. Er möchte, dass wir ehrliche, freie, fröhliche Nachfolger werden. Und nicht sozusagen nur Puppen sind, die nach seinem Spiel tanzen. Freie, fröhliche, selbstverantwortliche Menschen. Darum geht es Jesus. Und solche freien, fröhlichen, selbstverantwortlichen Menschen können auch enttäuschen. Und dieses Risiko geht Gott ein. Ganz bewusst. Ich möchte da gleich mal mit einem Missverständnis aufräumen und Christian mal bitten, hier die Flipchart nach vorne zu bringen. Ich möchte das noch mal so ein bisschen versinnbildlichen und verdeutlichen an einem Bild, das viele von euch. Nee, das haben wir noch nicht. Wir sind noch nicht beim Lernen. Psst, damit. Viele hier im Raum kennen dieses Bild, nicht wahr? Zwei Welten, die voneinander getrennt sind. Auf der einen Seite ist die Welt Gottes, sein Reich. Auf der anderen Seite ist das Reich der Erde, der Menschen. Ich schreibe jetzt einfach mit Menschen, ja? Damit man das so ein bisschen begreift. Oder Welt könnte man eigentlich auch sagen. Die Bibel sagt ganz vielen Zusammenhängen, das ist die Welt, die von Gott getrennte Welt, die böse Welt oder wie immer man das jetzt auch nennen mag. Die Bibel zeigt uns ja ganz deutlich in ihrem Wortlaut und in ihrem Wesen, Gott und Mensch passen nicht mehr zusammen, weil da was dazwischen gekommen ist. Was ist dazwischen gekommen? Ganz klar, wie gesagt, viele kennen es von euch, es ist die Sünde. Sünde. Die dazwischen gekommen ist. Und diese Sünde ist wie ein tiefer Graben, der zwischen uns und Gott gekommen ist. Und Sünde meint jetzt gar nicht so in erster Linie die einzelnen Tatsünden. Also das, dass ich mit der Oma mal 5 Mark aus dem Portemonnaie geklaut hat oder dergleichen mehr. Das ist eigentlich mehr die Folge dessen, dass ich mit Gott nichts zu tun haben will. Sünde meint eigentlich, ich bin getrennt von Gott, weil ich mit Gott nichts am Hut habe, weil ich ihn einen guten alten Mann sein lasse, weil er mir Schnuppe ist, weil er mir egal ist. Und immer dann, wenn Menschen das so leben und sagen, dann kommt als Folge daraus hervor, dass sie anfangen, Dinge zu tun, die nicht gut sind, weder für sie noch für andere Menschen. Das nennt man denn die Tatsünden. Und diese Sünden trennen uns von Gott. Und dann zeigt uns ja die Bibel, ups, andere Farben nehmen, dass Gott in Jesus Christus einen Weg gefunden hat. Ne? Er hat also sozusagen eine Brücke gebaut, eine schöne Brücke. Und diese Brücke, die besteht im Kreuz Christi. Grün ist die Hoffnung, habt ihr vorhin gesagt, ne? Okay, habe ich eine grüne Brücke gebaut. Jesus Christus ist sozusagen die Brücke zwischen diesen beiden eigentlich diametral voneinander getrennten Welten. Von der Welt, die von Gott getrennt ist, und von Gottes Reich. Und er lädt uns ein, mit unserem Leben über diese Brücke zu gehen. Und wir haben das vorhin gehört, Jesus, ne? Weg, Wahrheit und Leben. Jesus sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und dergleichen mehr. Er lädt uns ein, von dieser Seite auf die andere Seite zu kommen. So weit, so gut. Ne? Also, ich glaube, das ist verstanden. Ne? Also du darfst dich auf diesen Weg bringen, geben und sagen, Herr Jesus, du bist für meine Schuld, die mich von Gott trennt, gestorben und ich darf jetzt mit dir leben. Und ich möchte jetzt in deinem Reich leben. Das Missverständnis, mit dem ich heute Morgen ein bisschen aufräumen möchte, ist, dass viele unserer Zeitgenossen, und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es selbst in christlichen Gemeinden noch so ist, bei denen, die eigentlich Bescheid wissen müssten, dass die denken, na, ist ja prima, ne? Jesus ist für meine Sünden gestorben und er trägt alle meine Sünden und er tröstet mich, wenn ich traurig bin und er ermutigt mich, wenn ich mutlos bin und er hilft mir, wenn ich Probleme habe und so weiter. Merkt ihr, was dann passiert? Dann versuche ich sozusagen, das Kreuz Christi in mein Leben hineinzuziehen. Dann wird der Herr Jesus für mich zum Dienstleister, der gefälligst das zu tun hat, wofür ihn Gott in diese Welt geschickt hat. Ne? Also wenn ich schuldig geworden bin, dann bete ich halt und der Herr Jesus vergibt mir meine Schuld. Wenn ich ein Ziel im Leben oder eine Führung brauche, dann soll der Herr Jesus mir gefälligst sagen, was ich zu tun habe. Nicht, dass das schlecht wäre. Aber wenn man das nur so denkt, dann wird Jesus zum Dienstleister, der mir bitteschön zu Diensten ist. Und was passiert, wenn er das nicht tut? Relativ einfach. Die hier werden sauer und sagen, Herr Jesus, wieso bin ich krank? Wieso habe ich denn keinen Erfolg im Beruf? Wieso ist meine Beziehung so kaputt? Und so weiter. Und da wird die Schuld, die die hier machen, sozusagen hervorgehoben und gesagt, du bist jetzt daran schuld. Jetzt kümmere dich gefälligst darum. Das ist dein Job. Die tun so, als wenn sie keine Verantwortung mehr für ihr Leben hätten. Und sagen, Jesus, bist du ja für gestorben, auf geht's. Drück mal beide Augen zu und gut ist. Jesus hat aber immer, immer was anderes gesagt. Jesus hat gesagt, wenn du zu mir kommst, dann lade ich dich damit ein, in mein Reich zu kommen, in dem meine Gesetze gelten, in dem mein Wort gilt, in dem du dich danach zu richten hast, was ich dir sage. Ups! Da muss ich ja alles abgeben, was ich habe. Dann muss ich ja alles, was ich so mir schön denke, dem Herrn Jesus in die Hände geben. Ja, das ist so. So funktioniert das. So und nicht anders. Wenn du dich auf die Brücke dahin begibst, dann meint es immer, dass du ein neues Leben von Gott geschenkt bekommst, das nun unter seiner Herrschaft steht. Früher hat man dieses Bild gerne auch noch mal ein bisschen anders gemalt. Hoffentlich kann ich das überhaupt. Man hat einen Thron gemalt. Ne? Also ihr kennt jetzt hier diesen Schemel, den ich hier so male. In der Regel, wenn ein Mensch ohne Gott lebt, dann sitzt auf diesem Thron des Lebens wer? Ich selbst. Ich, mein Ego sitzt da drauf. Ich sage, was gut und was richtig ist. Ich bin derjenige, der bestimmt über mein Leben. Aber Gottes Wort sagt uns, auf diesem Thron meines Lebens will nur einer sitzen. Der lebendige Gott selbst. Alles andere gliedert sich drumherum. Das heißt ja nicht, dass ich nicht für meine Wegführung bitten darf. Das heißt ja nicht, dass ich nicht um Gesundheit bitten darf. Das heißt ja nicht, dass ich nicht um Führung bitten darf und mich darauf verlassen kann, dass Jesus dafür eintritt. Aber es eindeutig ist es, wenn ich mit Gott lebe, dann sitzt da jemand anders auf dem Thron, nämlich Jesus Christus. Und das ist die Herausforderung, die auch dieser Knabe hier zu spüren kriegt. Wer hat die Verantwortung dafür? Wer ist schuld daran? Das war die Frage, mit der er sich auseinandersetzen musste. Und er kriegt große Schwierigkeiten, ne? Weil er sagt, ich weiß es da gar nicht. Ne? Ich weiß gar nicht, wer hier die Verantwortung hat. Er möchte die Verantwortung gerne loswerden. Aber Gott sagt uns, ich lade dich ein zu einem neuen Leben. Ich mache dich nicht zu einer frommen Marionette, sondern ich mache dich zu einem Kind Gottes. Du kriegst eine neue Existenz. Und du lebst von fortan in meinem Reich. Manchmal, da wünschen sich auch Christen gerne, wie ein kleines Kind, dass der liebe Gott sie an die Hand nimmt und alles für sie regelt. Er soll die Verantwortung tragen. Er soll alle Entscheidungen treffen. Er soll die Wegstrecken mich leiten. Das ist auch alles nicht schlecht. Aber Jesus hat mehr mit uns vor. Er möchte uns nicht am Gängelband halten, an der Marionettenschnur. Sondern er möchte, dass wir in der Verantwortung vor ihm Entscheidungen treffen für unser Leben, die ihm gefallen. Da sind wir gefordert. Das ist das Leben in der Heiligung, nennt man das auch. Dass wir Jesus nachfolgen, dass wir Nachfolger werden. An manchen Lebensstrecken ist es sicherlich nötig, dass Jesus uns trägt. Das hat jeder von uns schon auch erlebt. Aber er möchte gerne, dass wir Nachfolger werden, die ihm aus Überzeugung nachfolgen. Dass wir fragen in unserem Leben, Herr Jesus, was möchtest du jetzt gerne, dass ich jetzt tue? Dann will ich es in der Verantwortung vor dir auch tun. Ne? Viele von uns beten manchmal so ein bisschen irritiert, ne, Herr Jesus, mach doch. Vielleicht sollten wir mehr beten, Herr Jesus, zeig mir, was ich zu machen habe, wie ich damit umzugehen habe. Er möchte Nachfolger. Dieser Mensch hier in der Geschichte vom Kranken vom Teich Bethesda, der hat sich das nicht getraut, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Er hat ja gleich mit dem Finger auf den anderen gezeigt, also, der ist nämlich dann da hingelaufen zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und gesagt, da ist er, der ist verantwortlich, der ist schuld daran. Aber wer bin ich, dass ich ihn verurteile, ne? Diesen Mann? Wie oft habe ich Jesus schon enttäuscht? Weil Jesus dieses Risiko auch mit mir eingeht, dass ich ihn enttäusche. Wie oft habe ich nicht Verantwortung für mein Leben übernehmen wollen? Vielleicht ist es doch Verantwortung wegzuschieben. Nein, wir sollen lernen, mit Gottes Hilfe Kinder Gottes zu sein und Stück für Stück Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Denn Jesus trägt die größte Verantwortung. Er trägt die Last der Welt. Er trägt deine und meine Sünde, die von gestern, die von heute und die von morgen. Die hat Jesus ans Kreuz gebracht, sonst gäbe es diese Brücke gar nicht. Aber dann möchte er, dass ich lerne, wie man Verantwortung trägt. Denn er schiebt sie nicht weg, die Verantwortung. Als die Pharisäer und Schriftgelehrten endlich wissen, wer es ist, ne? Ha, Jesus ist es gewesen, haben wir schon immer gewusst, dieser Knilch. Und als sie ihn dafür verantwortlich machen und sagen, wie kannst du am Sabbat sowas Gutes tun? Völlig bekloppte Frage, aber sie tun es. Da sagt er, die anderen, das sagt er eben nicht. Sondern er sagt, ja, ich war's. Ich habe ihn geheilt. Ich habe ihn am Sabbat geheilt. Ja, ihr habt recht. Ich bin Gottes Sohn. Ich übernehme die Verantwortung für all das, was hier geschehen ist. Und wenn ich dafür sterben muss, was in euren Köpfen ja schon bereits beschlossene Sache ist, dann soll es eben so sein. Ich, der Sohn des lebendigen Gottes, übernehme Verantwortung. Ich sterbe für meine Menschen. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Ich habe mal so 4 Punkte aufgeschrieben, die wir jetzt sehen können. Erstens, Jesus macht tatsächlich gesund. Wir haben es gelesen. Er begegnet den Menschen so, wie sie es brauchen. Einem 38 Jahre Kranken so zu begegnen, das ist eine Leistung. Das muss man erstmal als Arzt oder Krankenpfleger erstmal hinkriegen. Er macht ihn gesund. Und so heilt Jesus auch heute noch, manchmal von körperlichen Gebrechen, aber vor allen Dingen von der Sündenlast. Er macht frei für ein neues Leben, weil er für unsere Schuld gestorben ist. Das ist großartig. Er gibt uns damit Lebensmöglichkeiten, die wir so gar nicht haben, weil wir auf der falschen Seite sind. Das Zweite, Jesus mutet uns dann allerdings auch zu, Verantwortung für unser Leben zu tragen. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Er möchte der Erste in unserem Leben sein, aber er will, dass wir ein Nachfolger sind, die freiwillig, fröhlich und ihm nachfolgen. Keine frommen Marionetten, sondern die aus Überzeugung das teilen, was er uns sagt. Ich tue das, was ich tue, sagt man, weil Jesus das sagt. What would Jesus do, ist so ein Schlager. Ne? Also nicht aus Gesetz, nicht aus Zwang, nicht aus Angst vor der Hölle, sondern weil Jesus das sagt, mache ich das. Weil Jesus das sagt, versuche ich meine Beziehung zu meinem Lebenspartner sauber reinzuhalten. Möchte ich ehrlich und fröhlich mit ihm zusammenleben. Möchte Konflikte mit seiner Hilfe lösen. Weil Jesus das sagt, bin ich ein ehrlicher Arbeitnehmer, der an seinem Arbeitsplatz nicht dem Chef die Zeit stiehlt, indem er Stunden zu viel aufschreibt oder dergleichen mehr. Weil Jesus das sagt, bin ich ein friedfertiger Mensch, der gerne möchte, dass in dieser verrückten, bekloppten Zeit, in der wir leben, Frieden herrscht. Weil es Jesus sagt. Und weil ich davon überzeugt bin, dass Jesus das Richtige sagt. Und jetzt will ich ihm auch folgen. Ich übernehme Verantwortung. Jesus mutet es uns zu. Der dritte Punkt, Jesus geht damit das Risiko ein, dass wir ihn enttäuschen. Und wir tun es mannigfaltig. Keiner von uns ist ohne Sünde in dieser Beziehung. Ihr geht gleich da raus und fangt wieder an mit dem Sündigen. Macht euch doch nichts vor, das ist so. Jesus geht das Risiko ein, dass wir enttäuschen. Aber er entmündigt uns nicht. Er fängt jetzt nicht an, die Strippen zu ziehen. Sondern sagt, ich und du, wir sind entschieden. Und wir wollen gerne bitte in dieser Woche gemeinsam leben. Ja, da geht er ein ganz schönes Risiko ein, oder? Aber das tut er, weil er uns lieb hat, weil er uns zu freien, fröhlichen Menschen machen will. Das ist doch eine Chance. Und das Vierte, Jesus ist bereit, die Verantwortung für unser Leben zu tragen und wenn er dafür sterben muss. Und das sei dir noch einmal jetzt auch in diesem Gottesdienst so zugesagt. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, stirbt für deine Schuld. Und er trägt sie ans Kreuz und wenn du auf ihn vertraust, wenn du ihn auf den Thron deines Lebens setzt, dann darfst du mit ganzer Gewissheit wissen, dass du in seiner Hand bist. Er stirbt dafür. Er übernimmt Verantwortung. Er redet sich nicht raus. Er schiebt die Schuld nicht weiter an andere, sondern er stirbt für deine und meine Schuld. Das ist so großartig, dass ich dir wünsche in dieser kommenden Woche, dass du aus dieser Kraft heraus lebst und deine Entscheidungen triffst, die du zu treffen hast. Ob im Studium, in der Schule, im Haushalt, im Beruf, in der Familie oder sonst wo. Weil Jesus so großartig ist, will ich ihm folgen. Diese Einladung möchte ich dir einfach so mitgeben. Folgen. Leben mit Jesus hat Folgen. Davon haben wir jetzt gesehen und gehört.